Sag ich mal, Idee zu Folge.
Guido und Ture.
Gäste.
Guido. Lektorat und kontrolliertes Dazwischenreden.
Karin. Aufnahme, Schnitt, Illustration und Sprecher.
Ture.
Röttcast.
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 Ein Podcast von und mit Karin.
Und Ture Röttger.
Aus der Sockenpuppenrepublik.
Teil 1. Einleitung.
Wir haben ein neues Format.
Da, 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 da.
Von dem wir noch nicht wissen, aber das wissen wir ja bei keinem Format. Ich rede mit Guido über Comics.
Da, 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 da.
Ja. Vorsicht, es wird wild. Wir haben jetzt einfach nur wild über Comics geredet und es geht über Tische und Bänke.
Das weiß bis jetzt nur ich, aber es ist immer so.
Wieso, was weißt du da mehr als ich?
Ich weiß, wie ihr euch unterhaltet.
Ach, Guido und ich?
Ja.
Ja, das ist möglich.
Ja, ja.
Ja gut, damit müssen wir wohl leben.
Ja. Vor allem die Hörer. Oder sie leben nicht damit, weil sie es nicht hören.
Oder das.
Oder sie lieben euch und ich bin dann abgeschrieben.
Okay.
Teil 2. Kennenlerngespräch.
Nachdem ich jetzt hier eine Stunde saß und die Technik zurechtgefummelt habe und das Problem nicht lösen könnte, nehmen wir trotzdem auf, weil ich habe keinen Bock mehr. Willkommen beim Röttcast. Der Kein-Bock-Röttcast-Podcast. Heute haben wir einen neuen Gast. Ja, wer bist du denn überhaupt? Mit wem rede ich denn hier?
Ja, also ich muss sagen, auf diese Frage habe ich mich erstaunlicherweise nicht vorbereitet. Nicht gedacht, dass er dazu kommt.
Ich glaube, da steht in demselben gelben Buch, in dem du gerade deine Sachen vorgelesen hast.
Also in diesem Buch heiße ich Schäfer Guido. Und ich bin April 1987 in Offenburg geboren.
Ah, ich bin auch im April geboren, aber nicht 1987.
Ja, da von den Geburtsjahren sollen ja auch stellenweise.
Bitte?
Von deinen Geburtsjahren, der war es ja vorhin auch stellenweise.
Ja, ja, ja. Wollen wir gar nicht drüber reden. Ich werde alt, aber ich podcast. Also, muss ich statistisch gesehen ein Mann in den mittleren Jahren sein. Der seiner Kindheit nachhängt.
Ey, das ist das Klischee in der Podcast.
Ja, ist doch schon. Aber so ganz unwahr ist das nicht.
Teil 3. Lore Olympus.
Was wollen wir hier? Warum? Ich habe dich ja angerufen, ich habe dich angehauen, ob du mit mir podcasten willst. Habe ich dir auch gesagt, warum? Was wir vorhaben.
Ja, du wolltest mit mir über Comics allgemein reden.
Ja, stimmt. Und ich beweise jetzt mal, dass Comics laut sein können.
Okay.
Moment.
Ach, Lore Olympus.
Ja, das ist ein großes Ding geworden, ne? Habe ich festgestellt. Ich habe die kommen wir gleich noch bestimmt noch zu. Lore Olympus ist ein Webcomic, ein romantisches Webcomic, da steht ja sogar offiziell, von der Künstlerin Rachel Smythe, das, ich glaube, seit 2018 auf Webtoon erscheint.
Hast du das, ist das das Bunte?
Ja, ja, das ist das, was ich gekauft habe.
Ja.
Genau, darüber reden wir, glaube ich, auch noch.
Dass du das gekauft hast?
Ja, und wie ich es finde, das Gekaufte. Und es wird fortgesetzt, also es läuft noch.
Okay.
Das ist fucking erfolgreich. Das hat 975 Millionen Views.
Krass.
Und 5,5 Millionen Leute haben das, folgen dem.
Ah.
Das ist eine der Dinge, die ich entdeckt habe und dachte, oh, voll undergroundig und so. Und das kennt bestimmt kein Arsch. Und dann stelle ich fest, dass ich voll in den Mainstream gelandet bin. Ich stehe trotzdem drauf.
Nur, ich habe erst heute Mittag erfahren, dass dieser Comic existiert.
Hast du den als Online-Comic oder als?
Also ich habe ein Webcomic. Ich habe das heute da von der Extens erfahren.
Und, hast du angefangen zu lesen?
Da bin ich leider noch nicht dazu gekommen. Ich war das anderweitig beschäftigt arbeiten.
Wenn du auf Soaps und auf Mystik stehst, also auf griechische Mythen stehst, dann bist du da richtig.
Ja, definitiv.
Ja. Dann kommen wir direkt darüber, über dieses Comic. Also jetzt, ich lese, weil wir schon damit angefangen haben, worum es geht. Es ist Lore Olympus, das ist hat als Webcomic angefangen und ist es eigentlich immer noch, ist auch noch nicht fertiggestellt. Hm. Kann man umsonst lesen. Ist ganz witzig, das erzählt die Geschichte von, wie hieß denn jetzt der Typ? Hades.
Ja, also, so wie ich verstanden habe, behandelt es den Hades und Persephone Mythos.
Genau. Und macht es daraus eine relativ moderne Love Story, aber es sind halt immer noch griechische Götter, die sich verhalten wie griechische Götter. Das sind griechische Götter mit Smartphones in einer Welt, wo es bei den Menschen noch keine Smartphones gibt. Da ist immer noch Antike. Das ist so ein ganz witziger Kontrast. Richtig.
Mir ist auch generell aufgefallen, als ich gesehen habe, dachte ich, okay, also es kommt öfter mal, also so, der Hades und Persephone, dem Mythos, ist bei an griechischen Mythologie interessierten Webcomic-Zeichnerinnen
Ja.
ein sehr beliebtes und auch oft adoptiertes Thema. Es ist schon schon der dritte von einer Webcomic-Autorin erstellte Adaption eben dieses Mythos.
Kennst du den Persephones- und Hades-Mythos?
Ja.
Könntest du den in wenigen Worten zusammenfassen?
Persephone stirbt? Nee, warte. Mir fehlt gerade, ist Persephone die Frau?
Sie ist die Frau und sie ist die Göttin des Frühlings.
Auf jeden Fall, sie stirbt sozusagen, also landet in der Unterwelt bei Hades. Und schlag mich tot, will sie zurückholen.
Hades entführt sie. Sie stirbt nicht, Hades
Ah
entführt sie.
ja, Hades will sie haben, nimmt sie mit und ihr Liebster will sie wieder zurückholen und er hat die eine Aufgabe.
Okay, ich muss es jetzt.
Doch.
Nein. Persephone wird von Hades entführt.
Ja.
Und das ist dann mehr so eine Art, wie soll ich sagen, wie heißt das, wenn Gefangene plötzlich sympathisieren mit den Gefangennehmern?
Manche Leute sagen, es ist das Stockholm-Syndrom. Ich habe allerdings letztens gelesen, das ist gar nicht, also es ist auch sehr schwer,
Ja.
aber es ist nicht wirklich psychologisch nachgedingst.
Auf
Verstehst
jeden
du?
Fall ist das so eine Stockholm-Syndrom-Geschichte. Das heißt, er entführt sie. Und sie verliebt sich in ihn und die wollen zusammen sein, aber Demeter, die Mutter von Persephonis, findet das jetzt nicht so geil und möchte sie halt wieder in die Oberwelt zurückholen, weil sie ist ja, das hat auch ganz praktische Gründe, emotional und praktische Gründe, weil die Göttin des Frühlings wird halt in der Oberwelt gebraucht, damit Frühling gibt und so, ne? Ohne sie gibt es keinen Frühling. Und letztendlich nach langem Hin und Her und vielen Katastrophen und typisch griechischen Dramen und was. Verschwörungen und bla und blub, einigt man sich darauf, dass sie halt im Sommer und im Frühling oder auch nur im Frühling nach oben kommt, bei der Mutter lebt und im Winter und Herbst
Ah, okay. Aber welche Dings
bei
habe ich denn
Hades.
dann im Kopf?
Ich weiß es nicht.
Aber der hier ist arsch erfolgreich. Also, wie du ja sehen kannst, den gibt es inzwischen auch als Print, die ersten paar Ausgaben. Sehr dick und ich habe festgestellt, als Webcomic funktioniert er viel besser, weil die ganze Struktur halt durchsquollenes Erzählweise ausgelegt und das geht ziemlich kaputt. Das funktioniert nicht mehr so gut auf Papier. Macht auch nicht mehr so viel Spaß.
Also würde ich sagen, das Buch ist keine Kaufempfehlung.
Nee. Wenn ihr den, aber ihr könnt es kaufen, das ist jetzt so meine Einschätzung, aber man kann die Leute ja auch anders finanziell noch unterstützen.
Ich würde sagen, bei Rachel Smith, sie auch welche Möglichkeiten, Finanzierungsmöglichkeiten hat, bei der auch mehr für sie übrig bleibt.
Ja.
Teil 4. Was macht Guido eigentlich so?
Da haben wir aber direkt den Link zu, was machst du denn eigentlich so?
Was ich mache?
Das, ja, ist ja, das ist ja, das berührt dich ja auch in deinem beruflichen Werdegang, das Thema.
Ja, ich habe in Uni Köln von 2007 bis 2013 Linguistik so mit Schwerpunkt auf Altgriechisch sowie griechische Philologie studiert. Also das antike Griechenland hat mich damals mein komplettes Studium begleitet.
Ja, also.
Und Mythologie war da auch immer so einer meiner Interessensschwerpunkte, wenn auch vorzugsweise in der griechischen Tragödie.
Teil 5. Warum lesen wir Comics?
Fangen wir mal mit der einfachsten Frage an. Das heißt, wir haben ja schon ein paar Fragen unter uns, aber trotzdem machen wir. Warum lesen wir Comics? Ich habe keine Ahnung. Ich mach das halt.
Also es ist ein visuelles Medium, dafür bin ich irgendwie zu haben. Aber ich bin, das ist bei mir eine ziemlich unpopuläre Meinung, ich bin absolut kein Freund von Filmen und Serien schaue ich mir auch nur sehr selten und begrenzt an. Denn irgendwie mag ich es überhaupt nicht, so langen Zeitraum konzentriert vor einem Bildschirm zu sitzen und das Ganze auf mich einwirken zu lassen.
Da bin ich anders.
Also, wie gesagt, das wäre eine sehr unpopuläre Meinung. Also, ich meine, so bei Videospielen, das ist ein sehr interaktives Medium, da habe ich dieses Problem nicht. Da bin ich eben beschäftigt. Und wenn ich was lese, da kann ich mir das Pacing komplett selbst aussuchen. Auch wenn ich Seitenlesen, Seitenlegen und so weiter. Aber bei Büchern, das ist natürlich sehr, so sehr bekannt, so, dass man sich da so quasi die Geschwindigkeit selbst aussuchen kann. Auch das Pausieren, um es leicht geht. Und bei Comic ist offenbar das visuell. Auch bei mir ausschlaggebend dürfte auch familiäre Prägung sein. Das dürfte auch vor allem meine Präferenz für franco-belgische Comics erklären. Denn ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, in der ich schon von früh auf stets von franco-belgischen Comics umgeben war.
Ach, das heißt, du hast das quasi geerbt.
So, ja, genau.
Ja, das war bei mir tatsächlich nicht ganz so, aber ähnlich. Die ersten Comics, mit denen ich Berührung hatte, waren ganz normal Mickey Mouse Comics, weil wir haben einfach alle Mickey Mouse Comics gelesen als Kinder und lustige Taschenbücher und so. Aber mein Vater hatte da eine damals fast komplette Sammlung von Asterix-Heften und eine sehr gut ausgebaute Sammlung von Lucky Luke-Heften.
Genau die beiden Sammlungen hatten wir auch.
Und die habe ich auch geerbt. Ich glaube, in erster Linie durch Unaufmerksamkeit meines Vaters. Habe sie mitgenommen, aber ich habe sie geerbt. Und das ist so der Grundstock für meine Comics gewesen. Aber ich bin da nicht im franco-belgischen Größenteil geblieben. Ich bin da tatsächlich mehr nach Amerika ausgewandert. Ich lese kaum Mangas. Ich habe da keinen Zugang zu. Es gibt einige Animes, die ich gerne schaue, aber die Comics irgendwie nicht.
Also Manga, ich hatte damals bei dem Manga-Boom in frühen 2000ern so meine Phase. Danach ist es ein bisschen abgeflacht, dann ist sie bei meinen jüngeren Schwestern wieder voll entflammt und da war ich auch wieder da
dabei.
Dabei. Sonst mache ich das ja so lese ich das ja so gelegentlich. Also mein Heimatort ist gerade mal so rund so circa 20 Kilometer von Straßburg entfernt. So eine gewisse französische Nähe ist auch dann in unserer Kultur enthalten. Man merkt das auch zum Beispiel, wenn man so da in Offenburg als alte Jugendslang, dass man sich da informell mit Sally begrüßt, also offensichtlich von französisch Salü abgeleitet. Und Straßburg als nächstgelegene Großstadt ist es auch ein recht beliebtes Einkaufsziel. Und mit meiner Familie, wir haben auch dann solche Sommerurlaube fast immer in Frankreich verbracht. Also ich war schon sehr oft dort.
Teil 6. Was für Comics und warum?
Ja, entsprechend kannte ich auch schon früher auf so Asterix und Obelix, Lucky Luke, aber auch solche Sachen wie der Inkal von Möbius, also auch generell Möbius bzw. Jean Giraud. Solche Sachen wie auch Yoko Tsuno, aber auch zum Beispiel Blake and Mortimer, also solche Serien. Spirou und Fantasio.
Ja, ich kenne dann tatsächlich nur die sehr bekannten, wie Möbius, Spirou, Fantasio, die kenne ich so, aber so die Spitzen. Aber das ist halt noch nicht so meine Ecke.
Aber interessant war auch, aber interessanterweise habe ich im frühen Teenageralter was die Comics betrifft, Tim und Struppi da in die Familie gebracht.
Ja.
Ich sage so, ursprünglich war das so. Ich war, als ich so 11 oder 12 war, beim Sommerurlaub, da hat mir meine Mutter ein Gameboy-Spiel gekauft, und zwar Tim und Struppi und der Sonnentempel.
Ach.
So als Beschäftigung für die langen Wohnwagenfahrten, denn...
Das war dein Nerv-nicht-Spiel.
Nein, was sonst zur Beschäftigung für die Reise, denn ja. Meine Eltern hatten mir die Angewohnheit, nie länger als ein bis drei Tage so an einem Ort zu bleiben, und so dass wir immer sehr viel, immer so einen Großteil der Zeit immer auf den Straßen unterwegs waren, so tagsüber. Und ja, ich hatte, wie ich vorhin so privat erwähnt habe, meinen ersten Gameboy mit 10 bekommen. Da war das so das neue Teil bei mir.
Gameboy Color war das damals, ne?
Mein erster war ein Gameboy Pocket.
Ah, okay, das war noch der davor, ne? Das war noch der normale Gameboy mit dem grünen Schwarzbildschirm.
Also der allererste Gameboy, das war so ein großer Klotz.
Ja, ich weiß, davon haben wir
mit grünem Platz. So mit grünem Bildschirm.
Ja, davon haben wir eben auch einen Platz zu Hause. Und dann kam der Pocket, der war eigentlich derselbe, bloß ein bisschen kleiner.
Ja, so kleiner und mit Graustufen im Bildschirm.
Ah, okay. Und dann kam der Color, der aber eigentlich auch nochmal derselbe, bloß mit ein paar Farben mehr.
Beziehungsweise auch generell in Farbe.
Ja.
Und wie farbig, das hing auch auf dem Spiel, aber also es gab die, also es gab da so die, so die alten, bei den alten Spielen, aber so begrenzte Farbstufen, die konnten wir uns nicht sogar einstellen, in welchem Farbton. Und auch die speziell für den Game Boy Color, die hatten eine für damalige Verhältnisse gerade so revolutionäre Farbpalette. Also war komplett in Farbe. Ja, aber ich war so kurz, um eigentlich ein Thema zurückzukommen.
Ja.
Ja, mit dem, ja, damals hat es mir so erzählt, so, ja, beschrieben, ja, die suchen oder einen Schatz oder so, aber aber meine Begeisterung hielt sich da eher noch so in Grenzen, aber ich habe dem Spiel trotzdem eine Chance gegeben.
Ja.
Ich bin zwar größtenteils da, damals eher so da an dem Spiel gescheitert, ich habe erst Jahre später erfahren, dass es ungemein schwer ist.
Oh, damals gab es so bockschwere Spiele. Und das lag noch nicht mal daran, dass die heute, also heute wird es einem echt leicht gemacht zum Teil. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass die Spiele für Doofe sind. Aber es lag auch einfach daran, dass die einfach total schlecht, also zum Teil waren sie bockschwer, weil es schlechtes Leveldesign war.
Eben,
Ja.
also das war so ein Aspekt, so unausgereiftes Gameplay,
Ja.
aber eben auch eine Möglichkeit, um damit das Spiel die Länge zu ziehen. Also das ist auch bei ganz seltenen Titeln auch nachgewiesen, dass man einfach den Schwierigkeitsgrad da wirklich hochgehalten hat, damit es sonst nicht so schnell durchgespielt wird.
Also ich erinnere mich da so noch so an Erlebnisse wie zum Beispiel, du musst ein Secret finden, du brauchst es, um weiterzukommen. Aber es ist total absurd, wie du es findest. Es gibt keine Hinweise darauf. Du musst dann bloß so eine Stelle an der Wand berühren, die genauso aussieht wie alle anderen Stellen von Wänden. Und du suchst dich einen Arsch ab, weil es auch keine Hinweise gibt. Sowas haben die Spieler halt gemacht. Und das ist schlechtes Leveldesign.
Ja, was auch bei diesem Tim und Struppi-Spiel so ein Problem war, ja, also beim ersten Level, so beim ersten Raum, da spricht Tim mit einem von den Schulzens, wurde darauf aufgeregt. Und zwar, weil da einer der Professoren da in so einem Naturkundemuseum da in so ein Koma gefallen ist. Und Tim wollte dann einen anderen Professor so warnen.
Ja.
Ja, der Raum raus in so einen Gang, und da ist auf einmal so eine seltsame Kreatur, die irgendwie, wie aus jetzt würde es wie so eine Art Lolli als Peitsche benutzen. Erst später habe ich daraus Erfahrung gebracht, okay, das soll ein Kind mit einem Jojo sein. Ja, was ist diese Kreatur? Ich habe versucht, da drüber zu springen, aber konnte einfach nicht, denn über dem Kind war eine unsichtbare Wand. Und ich
Ja.
habe dann massiv durch dieses Jojo Schaden genommen. Denn dieses Jojo, das schadet dem Tim, wenn es berührt. Und habe so ein Leben nach dem anderen verloren, immer wieder. Ich habe das nach einem Versuch herausgefunden, okay, wenn ich, also dahinter war irgendwie so eine andere Ebene, wenn ich das Steuerkreuz nach oben drücke, dann geht er dann nach oben, wechselt auf die andere Ebene. So kann er dem ausweichen. Und muss auch so den Museumswärtern ausweichen, die oder der Gegner waren, die ganze Zeit so hin und her gingen. Also ich habe sehr lange gebraucht, um dieses Spiel zu schaffen. Heutzutage kann ich das in unter einer Dreiviertelstunde durchspielen. Und ich meine auch so, in meinem Umfeld, also Freundeskreis und Familie und so weiter, war ich auch der Einzige, von denen die das Spiel versucht haben, die es komplett durchgespielt haben, war ich auch der Einzige, der jemals ein bestimmtes Level geschafft hat.
Also ein bestimmtes Level, an dem alle scheitern, außer Ido.
Genau, ich hab auch sehr lange gebraucht, um das Level zu schaffen. Ja, jedenfalls hat es irgendwie doch mein Interesse daran geweckt, zwar auch vor allem, was diese Story dahinter betrifft. So haben wir uns dann, als wir dann aus dem Urlaub dann wieder zurückgekommen sind, danach haben meine Mutter und ich uns dann diesen Band Tim und Struppi und der Sonnentempel gekauft. Ziemlich schnell habe ich festgestellt, da fehlt die halbe Geschichte. Denn es stellte sich heraus, der Sonnentempel, das ist einer von drei Tim und Struppi-Geschichten, die auf jeweils zwei Bände aufgeteilt sind.
Nein!
Und der Sonnentempel war dort der zweite Teil.
Auch das noch.
Ja, der erste Teil ist nämlich die sieben Kristallkugeln.
Ja.
Aber bei der Videospieladaption wurde es einfach direkt der Sonnentempel genannt. Und unter dem dann das komplette Abenteuer zusammengefasst. Also haben wir uns danach noch anschließend die sieben Kristallkugeln geholt,
Ja.
um dann das komplette Abenteuer zu haben.
Genauso wie Guido hatte ich nur Tim und Struppi und der Sonnentempel. Also Tim und Struppi und der Sonnentempel war wahrscheinlich tatsächlich der einzige Tim und Struppi-Band, der ein Fortsetzungsband hatte direkt. Wobei ich bin mir da gar nicht sicher. Ich glaube, das kam auch noch in anderen Bänden vor. Egal, da hatte ich aber auch nur den einen Band und nicht den Fortsetzungsband. Aber es war auch der einzige Tim und Struppi-Band, den ich hatte.
Und diesen habe ich mir auch noch erworben, indem ich den als Kind ausgeliehen habe und nie zurückgegeben.
Bei wem?
So habe ich, ich glaube sogar von Björn. Müsste ich mal fragen, ob er das vermisst.
Das ist schlecht, dann musst du den ja.
Ja, den kenne ich ja noch, ne? Aber ich glaube, so habe ich viele Comics auch an Björn verloren. Andererseits. Also auf den umgekehrten Weg. Von daher ist das schon okay. Also, ich habe nochmal nachgeschaut. Ich habe den Sonnentempel gar nicht mehr. Also vielleicht habe ich ihn dem Björn tatsächlich doch zurückgegeben. Aber ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich den jetzt zusammen mit dem anderen Band bestellt und ich schenke Björn das zur Hochzeit. Also seine Hochzeit. Und das sage ich jetzt hier auch nur so fromm frei heraus, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass er diesen Podcast nicht hört. Wenn doch, wäre ich doch sehr überrascht und ein wenig geschmeichelt. Ja, doch schon geschmeichelt.
Okay, aber wir haben auch entsprechend angefixt, auch meine komplette Familie. So auf dem Backcover waren da die waren so Bände in einer etwas ungewöhnlichen Reihenfolge, weil zuallererst der geheimnisvolle Stern da war, haben wir einfach das zuerst geholt. Aber es stellte sich irgendwann in der Zeit heraus, okay, das ist ja gar nicht der erste Band. Also auf jeden Fall auch zum Beispiel noch so im Lande der Sowjets, der eigentliche erste Band, der ist auch einziger nie in so einer Farbversion überarbeitet wurde. Also mit der Zeit haben wir dann einfach einen Band nach dem anderen geholt und hatten dann auch die komplette Serie.
Also wir haben ja gerade schon durchblicken lassen, dass ich mehr so auf der Ami-Seite bin und also auf der angelsächsischen Seite, würde ich allgemein sagen. Ich habe sogar kaum deutsche Comics. Tatsächlich fast nur, also ein paar, aber fast nur so Ami-Krams. Also ganz unterschiedliche Sachen, so Superhelden-Scheiß und so und halt, vorhin auch meinen so Lore Olympus, was sehr pastellig ist, sehr fluffig und süßlich, aber irgendwie geil. Ich finde es geil und ich verstehe, wenn man es verachtet. Ja, voll. Aber auch so dieser Batman, ich stehe total auf Batman-Comics und
Ich muss zugeben, halt, also mit diesem amerikanischen Comics, die also hauptsächlich Superhelden, da bin ich irgendwie nie so ganz warm geworden. Ja. Also ich habe auch so, ich habe auch eine ganze Reihe Harley Quinn-Bände. Und am besten hatte ich natürlich jetzt das gesamte Watchmen angesprochen.
Ja, ich sehe auch gerade den Watchmen-Band. Und hast du auch die, das ist ja fortgesetzt worden vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten jetzt. Relativ gar nicht so lang her, wo dann die einzelnen Charaktere nochmal so ein Band bekommen haben. Fand ich gar nicht so geil. Die einzelnen Comics.
Sag bloß.
Also es waren schon ein paar geile bei von Mr. Osmosis, hier der intelligenteste Mensch der Welt, wie ist er gerne mal?
Ozymandias?
Ja, der war visuell ganz geil gelöst. Aber sonst insgesamt waren die eher typischer Fall von, lass uns nochmal was mit dem Franchise machen, das bringt Kohle.
Also ist es jetzt auf die Version bezogen, in der es ja mit anderen DC-Helden da so kooperieren?
Nee, ich meine nicht die Hefte, die tatsächlich einfach nochmal so eine Geschichte mit den einzelnen Hauptcharakteren.
Also ist ja eine Prequel-Serie Before Watchmen.
Genau, ja.
Ja, genau, das erschien 2012, habe ich auch alle Bände. Ich habe so der Interesse aber mir da besorgt, noch alle durchgelesen.
Ja, das ist so eine komplett, ich will es irgendwie komplett haben, aus irgendwelchen Gründen. Ich finde es gar nicht so geil, aber irgendwie sieht das schon richtig aus, wenn das. Und da haben sie mich, dann kaufe ich, ne? Ich finde es gar nicht so geil, aber ich kaufe es, weil es gut im Regal dann aussieht, was totaler Blödsinn ist, aber es sieht irgendwie richtig aus.
Oh ja, aber das, was jetzt Watchmen-technisch danach gekommen ist, das habe ich mir nicht besorgt. Ja. Nicht,
also da kam noch so, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich bekomme auch nicht mehr so viel mit. Ich kaufe
ja, mir. Also, ist so, Dr. Manhattan und Batman machen zusammen irgendwas in der Richtung.
Oh Gott. Ja, wenn es Spaß macht. Aber ich habe nie mal Comic-Magazine gelesen. Ich habe mich nie dafür mich informiert, was so aktuell los ist. Ich bin einfach immer in Comic-Läden gelatscht. Früher, als ich habe in einer anderen Stadt, bin ich zur Schule gegangen. Mit der weiterführenden Schule habe ich damals so 10., 11., 12. Klasse. Musste ich pendeln. Und dann bin ich da gab es halt ein Bahnhofsbuch. Laden. Und da habe ich halt die dicken Sonderbände immer geholt. Ich habe ja auch nie die dünnen Bände gesammelt, sondern immer nur die Sammelbände geholt. Und das mache ich bis heute so. Ich sammle keine dünnen Comics. Ich kaufe immer so direkt die Sonderausgaben. So. Die anderen sind mir zu dünn. Und die sammle ich bis heute. Aber auch nur zufällig, total wendenmäßig. Ich gehe in den Buchladen, gucke, was da an Comics gratis.
Ich muss sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit eher ziemlich selten Comics gekauft, mit zwei großen Ausnahmen. Die habe ich einfach mal der Rest halbe so rausgeholt. Die habe ich mir jetzt zuletzt geholt.
Ja, aber dann direkt große. Darf ich mal sehen?
Natürlich, ja.
Aber das sind ja, das ist ja größer als die nach vier hier. Das ist ja schon, wie heißt denn das? Das ist ja das Asterix-Format eigentlich, ne? Oder noch größer. Größer als Asterix. Sind die diesen größer als Asterix-Hefte? Buffalo Banner.
Runner.
Runner? Ja, stimmt. Buffalo Runner von Splitter. Ich verkaufe inzwischen auch nach Verlagen. Es gibt so Verlage, da denke ich, da ist gut. Splitter zum Beispiel, die haben ganz gute und Cross-Cult hat. Also Cross-Cult, die haben halt viel so Film-Franchise und so. Und die haben vor ein paar Jahren mal so ein Riesenband Aliens-Comics rausgebracht, weil sie das Alien-Franchise in Deutschland haben. Aber das sind normalerweise Farbcomics und die haben sie halt jetzt in Schwarz-Weiß, also wirklich in Schwarz-Weiß, keine Graustufen, sondern einfach nur.
Also ich habe aus von Cross-Cult habe ich da die ganzen Bänder zu The Walking Dead gelesen, auch in Schwarz-Weiß.
Genau, ja. Und das ist auch nochmal ein ganz anderer Eindruck, wenn du wirklich nur die Schwarzebene da hast. Ne? Also nur die Zeichnung. Also das Geinkte. Die geinkte Zeichnung. Also die Titte. Oh, geil. Sieht aber gut aus. Schön. Das Buffalo. Genau. Und wieder. Oh. Das ist jetzt französisches Comic. Belgisches?
Das kommt aus Frankreich, aber das ist der ebenfalls deutsche Übersetzung. Habe ich mir in der Buchhandlung im Hauptbahnhof geholt.
Oh, das ist aber sehr geil.
Kann ich sehr empfehlen.
Ja. Aber kurz, bevor ich gezwungen bin, was Französisches zu sagen hier.
Mademoiselle Baudelaire von Isler.
Ja, also das ist echt ein geiler Zeichen.
Ja, kostet aber auch eine ordentliche Stange Geld.
Ja, aber Euro. Das Ding musst du. Es gibt, weißt du, was ich nicht, was man oft hat, ist so Comics, die werden halt als Taschenbuch rausgebracht, die sind DIN A5 Format. Mhm. Die sind aber ursprünglich mal größer gewesen in Zeichnungen und die funktionieren da voll nicht mehr. Dann sitzt du da mit der Lupe. Und das ist so ein Comic zum Beispiel, das ist riesig, aber das geht nicht. Viel kleiner geht das, glaube ich, gar nicht.
Ich weiß gar nicht, wo habe ich das noch mal hier? Mein Taschenbuch zu den Darkwing Duck Comics.
Ja.
Da wurde auch in dieses Taschenbuchformat gepresst, wo es auch nicht reinpasst.
Ja, das hatte ich mal mit Felix. Der hat so ein Band von, das ist so ein uralter Comic-Strip, Zeitungs-Comic-Strip von so einem Jungen, der träumt und schläft, bekannt, ich komme
mit dem. Ah, Little Nemo.
Ja, genau. Und das ging halt über so eine riesige Zeitungsseite halt. Und Felix hat das so in DIN A4 und das ist schon viel zu klein.
Also, was ich von den Little Nemo Comics kenne, das sind die Alben, die man da auch in der Kölner Stadtbibliothek sieht.
Ja.
Die haben dann sehr hohes Format.
Ja, das müssen die auch.
Genau, aber
schon allein wegen des Letterings.
Ich fand die immer schwer zu transportieren.
Ja, aber es müssen wir allein wegen der Texte. Die Texte sind ja schon so auf eine bestimmte Größe angelegt. Wenn das schrumpft, dann sitzt du da wieder mit der Lupe und kannst nichts lesen. Das ist echt, wird dann. Und das haben sie ja auch nicht angepasst in der Version, weißt du? Es ist einfach nur alles kleiner. Also auch der Text. Und wir sind ja auch nicht mal die Jüngsten. Ich stehe auch auf Comics, die nicht viel erzählen. Also die wirklich einfach nur ganz stark über Bilder kommunizieren. Das ist ja tatsächlich, wie du sagst, visuelles Medium. Und es ist tatsächlich solche Feste. Also viele Comics sind tatsächlich schön, aber dumm. Verstehst du? Dumme Dialoge, dumme Erzählungen, schön, aber dumm. Schön gezeichnet, schlechter Autor.
Ja, aus Deutschens Offenbarung halt.
Dann habe ich hier einen Comic Mooncup von Tom Gold. Tom Gold? Egal.
Ich muss mal den Namen vom Autor von Mooncup vorlesen.
Ja.
Was ist der?
Wie, was ist der?
Sprach.
Ja, Brite, Englisch. Also
Tom Gold.
Tom Gold. Tatsächlich.
Würde ich so interpretieren.
Ja, das klingt richtig. Wie würdest du das auf Französisch machen?
Gold.
Aber der wird ja nicht Tom heißen, oder?
Wahrscheinlich nicht. Nee. Obwohl, man weiß.
Könnte ja auch eine Verkürzung sein.
Dasche.
Aber von was auf Französisch? Ach, egal.
Man könnte auch sagen, ach, egal.
Oder ich schaue einfach mal kurz nach. Der ist Schotte, was an der Namensaussprache jetzt nichts ändert, aber ich glaube, wir versuchen ja die ganze Zeit den Mooncup. Also den Mondpolizeibullen als Mooncup, also
Mundtasse zu verkaufen.
Mooncop. Das ist so eine nette kleine Geschichte, der nicht viel passiert, aber die ist einfach schön. Schön gezeichnet, schön erzählt.
Kommt auch irgendwie bekannt vor.
Ja. Hamburg gibt ja ein Comic-Festival jedes Jahr außerhalb von Pandemie. Da habe ich das gekauft. Na, da habe ich echt ein paar Entdeckungen gemacht. Da fahre ich vielleicht irgendwann mal wieder hin. Das war sehr nett. Ein paar schöne Sachen gefunden und viel Geld ausgegeben.
Ja, das habe ich jedenfalls schon mal gelesen.
Teil 7. Comics in der Bibliothek und im Internet.
Die Stadtbib ist geil, oder? Was Comics angeht. Die Kölner Stadtbib überhaupt.
Definitiv. Das ist einer der besten Comicbestände, die ich da kenne.
Ist überhaupt alles inzwischen. Die haben auch, also ich leite auch ganz viele Filme aus und zum Beispiel habe ich letztens auf Twitter ein Gespräch gehabt, da wurde mir ein Comic empfohlen, ich werde jetzt hier später eine Nachaufnahme machen, was das war. Mhm. Und der hat mich auch gebeten um eine Einschätzung, mache ich jetzt im Podcast. Mache ich jetzt aber nicht, schneide ich jetzt dann hier rein. Die hatten halt alles von dem.
Welche Comics wurden mir eigentlich bei Twitter empfohlen und was halte ich davon?
Bei Twitter?
Bei Twitter, ja, bei Twitter.
Wieso?
Ich hab ein Bild gepostet. Und da wurde mir gesagt, das ist ähnlich wie von dem Comic-Autoren, Zeichner, keine Ahnung, kommt später. Und den soll ich mir mal anschauen. Aha. Das habe ich gemacht. Und was ich davon dem jetzt halte, das sage ich hier am Schluss des Podcasts.
Okay.
Oh Gott, jetzt habe ich vollkommen vergessen zu sagen, welche Comics es geht. Im Wesentlichen um verschiedene Comics des Autors Louis Trondheim. Und die Empfehlung kam halt von Kuba, der halt auch bei dem Podcast Fantastische Wissenschaften involviert ist. Ja, genau. Weiter mit dem Hauptprogramm.
Ich glaube, wir sind uns auch schon zweimal in der Bibliothek zufällig über den Weg gelaufen.
Ja. Also wenn bei so Sachen, wo ich nicht weiß, ob ich sie haben möchte, leihe ich mir dann erstmal in der Stadtbib. Hm. Oder auch Filme, Musik, es ist Stadt und die haben inzwischen auch ein klasse Online-Angebot. Also ich höre ganz viele Hörbücher über ihr Online-Angebot.
Ja, sie können ja auch den Ausweis mal wieder verlängern.
Aber sonst wird es bei mir auch immer mehr in letzter Zeit Online-Comics, lese ich. Die werden immer besser und immer mehr. Ich weiß gar nicht, wie die sich finanzieren, weil ich hab auch noch keins gesehen, was direkt Geld von einem haben möchte, sondern so indirekt. Also kauf die Prints, was ich schon mal gemacht habe. Hier ist zum Beispiel Reisbräu, das ist... habe ich als Online-Comic entdeckt und das fand ich ziemlich geil.
Ja, es gibt auch nicht wenige Webcomics, die total ewig lange brauchen, bis sie fortgesetzt werden.
Ja, aber das ist
einfach
ja klar.
Weil die Zeichner dort Privatleben und durch dieses sehr aufwendige Hobby da.
Was zum Teil echt Wormwood-Saga, sagt ihr das? Was ist relativ bekannt, glaube ich.
Ja, ich gucke gerade von länger einer Ursula Werner oder so.
Nee, ist vom Kerl. Okay.
Wormwood-Saga ist... Das ist, glaube ich, was von irgendwelchen Cartoon, die irgendwie hinter irgendwelchen Wänden wohnen.
Das ist so eine klassische Story, wo so ein Junge ein Tor in eine andere Welt findet und dann durchfällt und dann feststellt, dass diese Welt eigentlich nur auf ihn gewartet hat und er diese Welt jetzt retten muss.
Ja, so Welt, okay.
So also ein klassisches Ding, ne? Aber ist sehr schön umgesetzt.
Ja, zu den Außerwelten, da habe ich heute das auf YouTube so gesehen, so Thema Anti-Tropes, auch so. Eine Geschichte, Story-Idee für einen The Unchosen One, wo jeder damit beauftragt ist, die Welt zu retten, außer dem Protagonisten.
Das Ding ist bekannt. Also der Autor heißt, der Zeichner heißt Daniel Liske, ich glaube, das ist sogar ein Deutscher.
Okay, das sagt mir jetzt nichts.
Und der hat 1,6 Millionen Leser erreicht mit seinem Webcomic. Ja. Und da kommt halt einmal pro Jahr, glaube ich, so ein neuer Band raus. Als Online-Band, die kannst du aber auch alle kaufen. Als PDF und als Print. Und das mache ich manchmal. Ich kaufe mir, wenn ich so ein Webcomic gut finde, kaufe ich mir das als Print, wenn es als Print gibt. Der hat, das ist ja abgeschlossen, was ich dir gezeigt habe, Reisbräu, ne? Mhm. Und der hat momentan ein anderes Comic, schon sehr, sehr ausufern, richtig großes Ding. Hat er momentan am Laufen, was er so alle paar Wochen aktualisiert. Und das ist richtig episch. Das ist ein Riesenteil, ähnlicher Zeichenstil, aber da baut er so eine richtig große Welt auf.
Mit dem werde ich hier auf jeden Fall noch näher befassen. Ja. Habe ich mir notiert.
Even Damn. Und das Lustige ist, dass ich glaube, macht er das nicht mehr, aber das Ding hat er selbst geklebt und so. Also so eine richtig Werkstatt. Du siehst es, weil es ist schlecht geklebt.
Ah.
Hier so richtig Klebespuren oder so. Aber es gibt dir natürlich auch wieder so ein Vibe von was Besonderem. Ne?
Ja, es hat so was Underground-mäßiges.
Genau. Es ist schlecht gemacht, Underground-mäßig. Aber es gehört dazu, finde ich. Aber der hat auch inzwischen, glaube ich, ganz andere Zahlen. Ich glaube nicht, dass er noch selber sowas macht. Und der Druck ist gut, das Papier ist gut, das ist bloß schlecht geklebt. Und zu schlecht geklebt, muss ich sagen. Ich bin jetzt gerade DC und Marvel, das wurde ja früher über Dino bei uns. Heute über Panini, früher über Dino in den 90ern. Und die waren auch alle schlecht geklebt, aber das waren industrielle hergestellte Comics. Die fallen mir heute alle auseinander, das geht nicht nur mir so. Dino ist schlecht geklebt, die haben ihre Comics schlecht geklebt. Ich glaube, Panini ist jetzt auch nicht Edelkram, aber da ist mir noch kein Comic auseinandergefallen. Und ich behandle die nicht gut.
Teil 8. Comic Song.
Wusstest du, dass eine Schrift von Microsoft ist?
Ja.
Kennst du Bob?
Nein.
Microsoft Bob?
Nein.
Das war ein Versuch, eine eher spielerische Benutzeroberfläche für Windows und so zu machen, wo man es mit einem sprechenden Hund zu tun hatte.
Oh Gott, das ist ja schlimmer. Nee, ist ja fast so schlimm wie die Word-Büroklammer.
Rat mal, wo die, ich glaube, die kommt sogar aus der Ecke.
Ich habe es befürchtet oder geahnt.
Und für diesen Comic und für diesen Bob wurde diese Schrift entwickelt.
Fantastisch.
Und die ist dann halt später in den Standardkanon und auch irgendwie in die allgemeine Kultur eingesickert, ja, mit fester Meinung zu dieser Schrift. Aber diese Schrift, und das trifft mich selbst, entspricht zum größten Teil den Anforderungen an Schriften für legasthenische Menschen.
Das ist immer sehr traurig, wenn Dinge, die man überhaupt nicht leiden kann,
tatsächlich eine Funktion erfüllen können.
Ich muss ja ehrlich sagen, bis sie halt alle Kitas und Kita-entfernte Dinge, also eigentlich alles, was mit Kindern zu tun hat und ein bisschen klischeehaft kitschig ist, benutzt haben, habe ich sie auch gerne benutzt, weil ich auch finde, dass sie dafür, dass sie ohne Serifen auskommt, sehr gut lesbar ist. Und weil sie so einen Hauch von Handschrift, ohne unleserlich zu sein, nennt.
Ja, und sie ist relativ klar, sie kommt ohne, also die ist sehr leicht, die einzelnen Buchstaben sind sehr leicht zu erfassen, sie haben von sich aus einen großen Abstand, sie kommt ohne Kursive aus. Und ist wohl für Legastheniker relativ leicht zu lesen. Ich kann das jetzt persönlich nicht so bestätigen. Da kommt bei mir auch sowas wie eine ästhetische Abneigung dazu.
Aber du magst generell keine Schriften ohne Serifen.
Ich mag Serifenschriften sehr, ja. Ich finde die leichter leserlich tatsächlich als serifenlose.
Und für diejenigen, die vielleicht so Schwierigkeiten mit der Lektüre hatten, mittlerweile rifte ich die Textblasen, die Sprechblasen am Computer.
Ach.
Also sind Comics sind inzwischen viel lesbarer.
Nimmst du Comic Sans?
Nein, ich nehme Times New Roman.
Oh,
das hat für mich für so einen Charme von diesen alten Tim und Struppi Übersetzungen.
Haben die da auch die Times benutzt?
Ja.
die Times, das ist langweilig, aber sie funktioniert immer.
Ja, und ich liebe es auch von solchen Reklambüchlein, so wer das alles so in Times geschrieben ist. Jedenfalls würde der Seitenleiter aber dann auch dazu übergegangen, so einen anderen Schriftsatz zu verwenden, der ist, glaube ich, Comic Sans so ähnlich. Und der war auch so, also so ein komplett Großbuchstaben, also diese typische Comic-Sprechblasen-Schriftsatz. Also derjenige, der jetzt nur so eine reine Majuskel-Schrift hat.
Es ist lustig, das Comic Sans hat ja im Comic überhaupt gar keinen ständigen. Das ist ja ein doofes Klischee. Das, was ja einfach überhaupt keinen Realitätsbezug hat. Ich glaube, Comic Sans ist eine Schrift für Einladung, Kindergeburtstagseinladung. Dafür wird sie benutzt.
Also Comic Sans ist ja meist gehasste Computerschrift überhaupt.
Und deswegen muss man sie benutzen, weil das ist Rebellion.
Ja, und dafür auch entsprechend, das ist entsprechend ein Meme. Und es wird auch eben auch gerne, also im meisten, der Kontext, dem Comic Sans am meisten begegnet ist, eben als Anspielung auf dieses Meme, als sogenannter Stylistic Suck, also wenn etwas bewusst schlecht und unprofessionell aussehen soll, dann schreibt man es in Comic Sans.
Und da ist es ja auch schon wieder ein Klischee dann irgendwie.
Also es bedient sich da ja natürlich dieses Stereotyps. Aber eben auch jetzt diese beiden unbeliebten Schriftarten, besonders unbeliebten Schriftarten, Comic Sans und Papyrus, wo Papyrus gehasst wird, ist ja auch ausschlaggebend für diese beiden berühmten, für den Namen dieser beiden berühmten Undertale-Charaktere.
Undertale?
So ein Indie-Retro-Stil-Videospiel.
Ah.
Das kenne ich wiederum nicht.
Kann ich dir sehr empfehlen, von Toby Fox. Oh, das sind auch so parodistische und auch dekonstruierende Elemente bezüglich bezüglicher Rollenspielen. Und ja, also die beiden Charaktere, so zwei Skelettbrüder namens Sans und Papyrus, die ihre Sprechblasen sind in dem Fall in diesen beiden Schriftarten gehalten.
Aus Gründen.
Teil 9. Lieblingscomics.
Hast du einen Lieblingscomic? Ganz blöde Frage. Musst du jetzt viele Comics beleidigen?
Ich muss sagen, das ist irgendwie auch so eine Frage, die ich schon auch schon öfter gestellt habe.
Ja.
Ich meine, ich erachte schon Watchmen als einen der besten Comics, die ich je gelesen habe.
Das verstehe ich. Ich weiß nicht, ob ich derselben Meinung bin, aber ich verstehe, wo das herkommt.
Als ich auch damals die Peter Pan Comics von Loisel gelesen habe, die habe ich mir damals so alle 2012 gekauft, ja, habe ich das irgendwie auch, war ich auch sehr begeistert, habe das als einen der besten Comics erachtet, die ich hier gelesen habe. Also ich dachte mir auch, okay, das ist einer der besten Comics, die ich hier gelesen habe. Ob ich heutzutage so denken würde, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Damals war aber auch mein ästhetisches Empfinden noch viel edgier eingestellt, als es heutzutage ist. Also demnach hat dieser edgy Aspekt dieses Prequels von dieses doch sehr gut gemachten Prequels des Peter Pan Romans mir sehr zugesagt.
Also das spielt vor dem Roman.
Ja, genau. Also du hast selbst die Interpretation, wie Peter Pan zustande gekommen ist. Also ein britischer Waisenjunge, der nicht Waisenjunge, also ein britischer Junge, der im Armut lebt, von seiner Mutter sehr missbraucht wird, der in dieses Nimmerland gerät und eben diese Abenteuer erlebt und sich da mit der Zeit eben diesem Peter Pan entwickelt.
Tolle Farben hat das. Zeichenspiel ist nicht ganz so meins, aber es ist diese Art von Zeichenstil, die er sagt mir nicht direkt zu, aber ich sehe, dass er gut ist, der Zeichner. Verstehst du, wie ich das meine?
Ja, das verstehe ich voll und ganz.
Ja, also es ist sehr dynamisch, sehr, ja.
Sehr also einen dynamischen Zeichenstil eben sehr zu schätzen. Also,
und gleichzeitig sehr detailliert.
Eben, also zeichnerisch ist das schon ein typischer Loisel. Ja, also ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Regie Loisel. Den lese ich auch wirklich sehr gerne.
Sind jetzt wie viele Bände? 3, 5, 6? Ja, 6 Bände, ne?
Genau, no, aber geht es mir auch mittlerweile schon in so einer Gesamtausgabe.
Ja. Oh, die muss schwer sein.
Ja, das ist, glaube ich, auch auf 2 dicke Bücher ausgelegt.
Ich habe ja tatsächlich auch mal ein bisschen meine Lieblingscomics gefragt und abgesehen von denen, über die wir schon gesprochen haben heute, habe ich ausgerechnet tatsächlich 2 Batman-Hefte und ein Superman-Heft mit. Und zwar Genosse Superman ins Weltcomics, weil das davon ausgeht, dass also dessen Grundvoraussetzung ist, dass Superman damals nicht in Kansas abgestürzt ist, sondern in Russland, in der Sowjetunion und Sowjetbürger wird. Das ist die Grundvoraussetzung. Und dann ein anderes Elseworld-Comics, und zwar Schatten über Gotham. Das spielt halt, da ist Batman ein Jettel, also ein Held des 19. Jahrhunderts. Und das ist sehr, wie soll ich es ausdrücken, wenn Lovecraft Batman geschrieben hätte, wäre das mal rausgekommen, eventuell. Und der Zeichner ist halt auch der von... Ich habe es mit Namen heute. Troy Nixey, nee, das ist, glaube ich, ein... Hat der Troy Nixey, der hat, glaube ich, auch Hellboy gemacht, oder? Nein, hat er nicht. Hellboy ist von Mike Mignola. Mike Mignola, ich sage jetzt, beschließe jetzt einfach mal, dass er so heißt. Mike Mignola.
Ja, das glaube ich auch.
Ja. Aber die Zeichenstile sind ähnlich, glaube ich zumindest. Das Comic, wo ich meine, hat Troy Nixey. Warum haben die alle so einen Namen? Troy Nixey gezeichnet. Es geht um das Comic Batman Schatten über Gotham. Lustigerweise hat aber Mike Mignola, von dem ich dachte, er das gezeichnet hätte, das Comic geschrieben. Also der ist Mitautor von dem Comic. Hm. Ja. Hm. Kann man jetzt rausmachen, was man will. Hm. Ist so. Ich mach mal weiter mit meinem Lieblingscomic, bin eh fast fertig. Und das ist kein einzelnes Comic, sondern das ist der erste Band einer Sammelbandreihe, die hier einen Story-Arc zusammenfasst. namens Niemandsland. Weißt du, worum es da geht?
Niemandsland.
Ja, Batman Niemandsland. Da ist Gotham durch ein Erdbeben hart beschädigt worden. Und die Reaktion der Bundesregierung ist jetzt nicht, Gotham zu helfen, sondern einen Minengürtel um diese zerstörte Stadt zu legen, komplett sie abzuriegeln und jeden zu erschießen, der aus dieser Stadt kommt. Vollkommen absurd, ehrlich gesagt. Das ist deren Lösung. Also es wird auch keiner evakuiert oder so, sondern die werden einfach in dieser Stadt eingesperrt, alle Überlebenden. Und die ist vollkommen zerstört. Und das geht über 8 Sammelbände von so roundabout 200 Seiten pro Sammelband. Hm. Und die habe ich mir jetzt über die Jahre komplett zusammengekauft, um dann festzustellen, dass es noch die Vorgeschichte gibt über 4 Sammelbände. Die kaufe ich jetzt auch noch. Lass mich komplett abzocken hier. Und das macht auch Spaß. Und dann gibt es auch noch 1000 andere Sachen, aber trotzdem.
Ja, jedenfalls und auch ein Comic, den ich auch überallermaßen so dermaßen großartig finde. Und der war aber auch nicht Besitzer, aus dem Grund habe ich mir nicht angeschafft. Und habe das Bibliotheksexemplar gelesen, das war der Comic Welcome to Hicksville.
Der sagt mir nichts.
Ja, das ist schon sehr, das ist schon mal Geheimtipp. Ich weiß gerade nicht, ob der jetzt entweder aus Australien oder aus Neuseeland kommt, der Autor. Jedenfalls, es ist ein Comic über einen Comiczeichner.
Also oh, Metacomics.
Genau, also und ich finde, von einem Metacomic hat er diese Metaebene, hält er diese Metaebene am besten fest. Also ich würde ihn gerne nochmal lesen, damit ich wieder genau darüber schwafeln fotografieren kann, was ich an diesem Comic so großartig finde. Vielleicht sollte ich mir auch mal besorgen. Ist mir auch gerade erst eben wieder eingefallen. Sonst hätte ich mir, hätte ich auch den auch schon in Vorbereitung auf diesen Podcast hier konsultiert.
Wir können den ja fortsetzen, wenn du Bock hast.
Ja,
weißt du, woran man erkennt, dass Watchmen ein guter Text ist, also auch gut geschrieben ist?
Woran?
Selbst Zack Snyder hat es geschafft, einen guten Film daraus zu machen.
Also ich fand den Film so lange gut, bis ich dann 3 Jahre später den Comic gelesen habe.
Ah, du hast erst den Film gesehen und dann das Comic gelesen?
Genau, und alles, was ich an dem Film wirklich gut fand, ja, war schon mit dem Comic besser umgesetzt.
Zack Snyder ist auch kein guter Regisseur,
meiner Meinung nach. Also ich glaube, das Einzige, was ich an dem Film besser finde, ist also Jupiter's Design. Also die sieht im Film von der Aufmachung der Kleidung und der Frisur so viel besser aus als im Original.
Hast du einen Lieblingscomic, Karin?
Ja.
Da ist sie plötzlich ganz wach. Erzähl.
Tut mir leid. Heartstopper.
Das, was gerade auch bei was Netflix läuft.
Wo gerade die erste Staffel bei Netflix erschienen ist. Und Chew.
Ja, das Comic. Du musst, hast los über beide Comics mal kurz was zu erzählen.
Ja, also Heartstopper ist ein Webcomic, was entstanden ist, um die Geschichte von zwei dem Bruder einer Hauptperson in einem Roman von Alice Oseman zu erzählen. Und es ist eine der schönsten schwulen Geschichten überhaupt, weil es einfach genauso normal erzählt wird wie die 3 Milliarden romantischen, netten Geschichten, wie heterosexuelle Jugendliche zusammenkommen. Und es ist nett gezeichnet, also ein bisschen, es hat so einen Hauch von Anime und so, aber was heißt aber? Ist halt so, die Geschichte ist einfach sehr nett geschrieben und es hat als Webcomic angefangen und es ist dann irgendwann als Bücher rausgekommen. Es läuft auch noch, sowohl online als auch irgendwann in 2 Jahren oder so Teil 5 rauskommt. Und es ist gerade verfilmt worden, das erste Buch als Miniserie auf Netflix. Und es ist hat einer der wenigen überhaupt Sendungen, was auch immer, 100% bei Rotten Tomatoes zum Beispiel bekommen. Mhm. Und es ist wirklich ganz großartig und es ist einfach so nett, es ist so ein Wohlfühlding.
Wenn man krank ist, genau das Richtige.
Es ist immer genau das Richtige, wenn man gerade das Gefühl haben will, es können Dinge auch einfach schön passieren.
Ich sag das, weil du dich gerade von Krankheit erholt hast.
Ja.
Ja.
Da habe ich allerdings ja nur nochmal die Serie geguckt und nicht das Comic. Das habe ich gerade aufgeblättert, weshalb ich eben abgelenkt war.
Liest du gleichzeitig hier Comic?
Nein.
Das finde ich sehr passend.
Und das andere, Chu, ist eine großartige und von mir sehr mühsam zusammengesammelte, weil immer lange warten müssen. Oh Gott, 13-bändiger Comic?
Aber das ist durch, ne? Das finde ich übrigens auch sehr gut. Das ist direkt in unsere Comic-Sammlung adaptiert worden.
Man könnte es Science-Fiction nennen.
Ja, Science-Fiction.
Science-Futurchen.
Food-Futchen. Science-Fiction.
Es ist, Science-Fiction ist doch immer irgendwie.
Ja, aber es geht irgendwie immer um Essen. Auch da, wo es eigentlich
ach
nicht
so,
um Essen geht.
So,
sollte.
Nicht Future, sondern Food.
Ja.
Ja. Es geht, also, es ist zwischendurch ist es sehr, 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 sehr hä? Weil ich schon das Gefühl habe, dass der Autor und der Zeichner, die haben so Nebenstränge aufgemacht, die sie dann doch nicht weitergemacht haben. Aber das kommt vor. Und es geht darum, hauptsächlich um den Hauptcharakter, der, wenn er Essen isst, egal was, also irgendwas zu sich nimmt, außer rote Beete, die ganze Geschichte, die das Essen, das, was er sich zuführt, schon erlebt hat.
Die ganzen Figuren haben irgendwie Superkräfte, die mit
genau.
Essen zusammenhängen.
Nee, nicht alle mit Essen.
Aber die meisten.
Einer hat zum Beispiel die Superkraft, dass er alle möglichen Superkräfte, weil er, wenn er das Blut von den anderen trinkt oder von denen was isst, aufsaugt.
Oh, aber ist das ist ein Bösewicht? Oder?
Natürlich wird er zum Bösewicht.
Ich habe es gelesen, ich fand es super und ich erinnere mich kaum mehr dran, das ist lange her.
Und ich mag die Charaktere sehr, ich mag die Art, wie es gezeichnet ist sehr und schon alleine, weil ich so lange dafür gebraucht habe, es mühsam zu warten und teilweise hatte ich die Bände schon vorbestellt und sie wurden 3 oder 4 Mal die deutsche Veröffentlichung zurückgestellt, weil zuerst zwischendurch die Zeichner nicht fertig, also die Macher nicht fertig wurden.
Und das war noch vor Corona.
Das war weit vor Corona. Ich glaube, das war schon 3-4 Jahre vor Corona.
Aber ich finde das okay. Ich finde, Deadlines werden heutzutage viel zu ernst genommen. Wenn was nicht fertig ist,
es war auch nicht schlimm. Also lieber ist was, genau. Lieber ist was fertig und ich warte noch 3-mal so lange wie gedacht. Auf jeden Fall sind True und Heartstopper meine Lieblingscomics. Aber ich weiß leider gerade nicht, wie das heißt. Ich habe noch einen sehr, sehr liebenswürdiges Graphic Novel oder sogar 2. Aber bei denen weiß ich gerade nicht, wie sie heißen. Müsste ich aufstehen und zum Bücherschrank gehen. Gaston.
Du, Gaston. Ja, los, sag
und
mal.
Und ein bisschen Masupilamis. Aber Gaston ist einfach...
Da haben wir eine riesen Sammelband von, ne?
Wir haben die Komplettausgabe mit Zusatz-Tralala von Carlsen. Hat mein liebster Ehemann mir mal zu Weihnachten geschenkt.
Das war sehr gewichtig, das Geschenk.
Ja, und ich bin auch sehr lange vorher... Wir haben es in Braunschweig im Buchladen gesehen.
Ja.
Und ich war schon so, oh! Aber dann sagten sehr laute Stimmen in uns beiden:
Du willst das nicht.
Zugfahrt.
Das Ding ist ein Monster.
Zugfahrt.
Wie lange lief Gaston? 20 Jahre?
Ja, irgendwie sowas.
Und die ganz kompletten 20 Jahre Kurzcomic-Strips sind da.
Und halt noch diverse Sonderdinger. Kilometer. Gefühlt irgendwie, jeder Band hat gefühlt. So 20 Seiten Werkstattberichte und wie ist Gaston überhaupt entstanden? Und das Schöne an Gaston ist, er ist ein ultra schräger Typ, total schluffig.
Ist es ein französisches Comic, oder? Oder
nee,
ein belgisches?
Das ist ja
franco-belgisch.
Es spielt ja in der Verlagsdings von Spirou. Und,
in der Übersetzung dann bei Carlsen im Verlag.
Genau. Und der macht einfach, weiß ich nicht, der hat irgendwie. Ihm gefällt es, dass Winter ist, also setzt er sein Büro unter Wasser und lässt es frieren. Und dann läuft das Wasser die ganze Verlagsgebäudetreppe runter. Also in dem Dings hat halt der Verlag, in dem er arbeitet, nur 2 Etagen von so einem 15-Stockwerk-Bürogebäude. Oder weil er Maronen so mag, stellt er sich in sein Büro einen Maronenofen. Und macht alle wahnsinnig, weil dann natürlich das Gebäude evakuiert wird und so.
Ja, Gaston ist lustig damals. Ich fühl mich dem auch sehr nah. Also das ist, Gaston hat, wir teilen uns Charaktereigenschaften.
Ja, und er hat so Ideen, die wir nie machen würden, aber die uns, wo wir voll und ganz verstehen, warum er sie tut.
Er setzt sie stellvertretend für uns um.
Genau. Teil 11. Der noch nicht gescheiterte Versuch, ein eigenes Comic zu zeichnen.
Ja, ich sehe mich auch selbst als Comiczeichner, wenn ich auch längst nicht so viel zeichne, wie ich es gerne hätte.
Ja, wir haben ja auch zusammen ein Projekt versucht, auch basierend auf einer nicht griechisch, sondern antiken Erzählung. Oder war es sogar griechisch?
Genau, also ich habe das Projekt natürlich nicht begraben. Ich habe es sogar vor Monaten mal wieder ausgegraben.
Ja.
Aber wann ich mich jetzt letztens damit beschäftigt habe, war das immer so auf auf den ganzen Forschungsstand zu der Thematik bezogen.
Ich bin ja jetzt fertig mit dem Studium, vielleicht können wir nochmal gucken. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Also eigentlich hat mich das sehr geflasht, aber wir haben es nie so geschafft, so einen Flow da reinzubekommen, so ein regelmäßiges Arbeiten.
Eben definitiv. Also ich habe auch irgendwie so Schwierigkeiten mit dem Zeichnen, da auch mal dein Sprechen so einzusteigen, so richtig anzufangen mit, mittlerweile. Also mit Zeit kam ich auf die Idee, okay, ich weiß schon mal, wo ich einen Einstieg mache, um da mal in das Visualisieren, das Zeichnen so da entsprechend reinzukommen. Und zwar in jenen Abschnitten, die dort das Leben des Pythagoras behandeln.
Wollen wir sagen, was das ist, oder haben wir Angst vor Diebstahl von etwas, was wir eh nicht rausbringen?
Eine Comic-Adaption eines verlorenen griechischen Romans.
Der als Roman gar nicht überliefert ist, oder?
Genau, also wie gesagt, der ist verloren. Was wir aber haben, sind, und dafür sind wir bei dem Werk ausnahmsweise in einer sehr privilegierten Stellung, neben einigen Fragmenten eben auch eine spätantike oder frühmittelalterliche Buchrezension mit Inhaltsangabe.
Das heißt, das Ding hat das bis ins frühe Mittelalter geschafft, aber ist dann irgendwann später verloren gegangen.
Genau, also jetzt christliche Gelehrte, den Großteil dieses Romans kennen, war, glaube ich, im 9. Jahrhundert oder so tätig.
Oh Mann. Das heißt, es ist der Versuch ist es, ein Comic zu zeichnen zu einem Stoff, der nicht mehr existiert. Wo man nur die Inhaltsangabe und Rezension hat und so ein paar Fragmente. Das heißt, es geht ja eigentlich nur um das Füllen von Lücken. Komplett.
Also was Lücken betrifft, das war mein ursprünglicher Gedanke, als ich meine erste Idee für dieses Projekt hatte. Das war schon Herbst 2011, als ich damals in der Vorlesung zum griechischen Roman mein Professor dieses verlorene Werk ausführlich in einer Vorlesung behandelte, kam ich danach auf die Idee, eine Comic-Rekonstruktion dazu anzufertigen. Habe auch mir das ganze Material dazu angeschaut. Ursprünglich dachte ich, okay, also es ist ja eine Inhaltsangabe dazu überliefert, von den allermeisten verlorenen Werken nicht kannte. So anhand dieses Gerüsts war dieses Werk voll mit wunderbaren oder surrealen Erzählungen, was mich natürlich auch besonders anspricht. Und dann habe ich die Idee, okay, ich könnte das zum Beispiel dieses Grundgerüst nehmen und das dann mit solchen entsprechenden eigenen Geschichten zu füllen. Aber als ich dann gesehen habe, knapp diese Inhaltsangabe eigentlich so gehalten ist, wurde mir schnell klar, okay, das ist jetzt nicht irgendwie was, wo es darum geht, irgendwelche Lücken zu füllen. Also wie gesagt, ich habe damals 2011 genauso gedacht.
Es gibt nichts anderes als eine Lücke.
Ja, sondern es ist, diese Inhaltsangabe ist im Grunde genommen ein einziges Skelett, das es jetzt mit jeder Menge Fleisch und Organen zu füllen gibt.
Das heißt, es ist eigentlich komplett Neuschreiben.
Das war auch die Idee, auch unter Berücksichtigung des ganzen Forschungslandes. Das habe ich mich damit beschäftigt. Dann ist das, dann ist bei mir allerdings dann in der Versenkung verschwunden, die 2 Jahre darauf mit meinem Masterstudium, das so sehr stressig war, beschäftigt war. Danach kam dann das sogenannte echte Leben. Mit der vergeblichen Jobsuche, wo ich dann aber auch eher so als aufstocken habe, so an einem doch eher verhassten Nebenjob gefangen war.
Die Post.
Genau.
Ja.
Diesen habe ich dann Herbst 2017 gekündigt. Und nicht einmal einen Monat danach ist dieses Projekt auf einmal mir in Gedanken wieder aufgetaucht.
Ja.
Und da kam ich zum ersten Mal auf die Idee, okay, ich könnte aber auch andere Kunstinteressierte und auch vor allem Comic-Interessierte Kreative da mit ins Boot holen, dass wir daraus ein Gemeinschaftsprojekt machen, dass ich da auch so den Forschungsstand beisteuere, auch da das ganze Grundgerüst lege und andere Leute da ihre verschiedenen selbst erdachten Geschichten da beitragen und das Ganze, dieses Rahmenwerk eingefügt werden. Mit dir, also wir beide hatten ja vorher dann schon so eine Projektidee schon seit 2015 am Laufen.
Ach du Scheiße, das ist ja schon 7 Jahre her. Ist auch nichts raus geworden. Ich habe den Würfel letztens gefunden dafür.
Den Würfel?
Den Würfel, das war das italo-romanische, nee, italo-romanisch Quatsch. Das
italo-albanische.
Italo-romanisch. Das hellenisch-griechische, ne?
Ja, das ist die italo-albanische Märchen.
Ja.
Du hast mich damals auch schon angeschrieben, so mit der Idee, wir könnten uns mal für so ein gemeinsames Comic-Projekt treffen. Da sind wir dann zu so einer Bar in der Nähe vom Barbarossaplatz gegangen, haben uns da getroffen. Irgendwie kam ich auf die Idee, dieses völlig abstruse italo-albanische Märchen zu erzählen, dass wir damals 2012 an einem Uniseminar über Albanisch, also aus linguistischer Sicht, behandelt hatten.
Ist nichts draus geworden. Aber da würde ich gerne mal wieder einsteigen. Also da habe ich noch den Würfel nur zum Teil und die finde ich schon gut. Ich weiß bloß nicht, ob Zeit dafür.
Jedenfalls an dem Abend kam ja auf die Idee, okay, also ich habe dir dieses abstruse Märchen erzählt. Ja. Wir haben da irgendwie nach was gesucht, was machen konnten. Kam auf die Idee, okay, wir adaptieren einfach dieses Märchen von er, der auf dem Dudelsack spielte.
So, jetzt habe ich einen Anschlag auf dich. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Wir müssen es auch nicht komplett schaffen. Aber versuch mal, diese Geschichte hier vorzulesen.
Der auf dem Dudelsack spielte?
Yep.
Der auf dem Dudelsack spielte. Es war einmal ein Bauer und er hatte einen Sohn. Dieser machte die Ricotta jeden Morgen. Er machte die Ricotta und jeden Morgen fegte er und spielte auf dem Dudelsack. Da kamen zu ihm 3 Mädchen, 3 Feen, und tanzten. Sobald er aufhörte zu spielen, gingen jene weg. Der Bursche sagte es seiner Mutter: Du gieße einen Löffel Ricotta derjenigen in den Schoß, die dir am besten gefällt. Sie kann dann nicht fortgehen und du packe sie dann, sagte ihm die Mutter. Er tat so. Er bereitete 3 Holzschalen und 3 Holzlöffel. Er spielte auf der Karamunza und als jene Mädchen erschienen, sagte er ihnen: Bleibet ein bisschen, denn ich gebe euch etwas Ricotta. Sie blieben. Er führte sie hinein. Die jüngste schien ihm die schönste. Hierauf, als sie beim Essen waren, ließ er ihr etwas Ricotta in den Schoß fallen. Die 2 flohen, sie, die Arme, blieb. Der junge Bursche packte sie, zog ihr alle Kleider aus, die sie anhatte, und versperrte sie in einen Schrank in der Mauer. Sie konnte ihre Kleider nicht finden und so musste sie bleiben, denn wenn sie ihr in die Hand kam, floh sie. Kurzum, sie heirateten einander, dann nach einiger Zeit gebar sie und bekam einen schönen Knaben, der von Tag zu Tag wuchs. Eines Abends war der Gatte betrunken, nahm seine Karamunza und sagte zu seiner Gattin: Heute Abend wollen wir ein wenig tanzen. Sie sagte zu ihm: Um gut zu tanzen, gebrauche ich meine Kleider. Er nimmt eine Spitzhaube, zog ihr die Kleider heraus und gab es ihr. Sie machte ein paar Wendungen, dann öffnete sie den Balkon, denn es herrschte Hitze, und mit dem Knaben an der Hand flog sie hinaus und entwich. Ihr Gatte weinte, als ihm der Rausch verging. Er ging vom Hause weg und ging sie zu finden. Er geht und geht, er geht und geht. Er kam auf einen hohen Gipfel, wie ihn der Berg Polino hat, zu einem Hause. Er klopfte. Wer bist du? Ich bin ein Christ. Mach das Kreuz. Denn seit 200 Jahren habe ich keine Christen gesehen. Er machte ein Kreuz und trat ein. Dort wohnte der Punendi, Westwind. Die Mutter sagte ihm: Wie tun wir jetzt? Wenn mein Sohn nach Hause kommt, isst er dich auf. Sie dachte nach und sie versteckte ihn in einer Truhe mit Werg. Als der Punend nach Hause kam, sagte er: Geruch von einem Christen. Mein Sohn, sagte ihm die Mutter, wenn es ein Christ wäre, würdest du ihn aufessen? Jetzt nicht. Heraus kam er, der versteckt gewesen war. Und der Punendi fragte ihn: Wie kommst du hierher? Er sagte ihm: So und so. Der Punendi sagte ihm hierauf: Jene 3 Mädchen wohnen in einem Schloss und niemand kann zu ihnen kommen, denn rundherum ist alles Glas. Du geh jetzt zu meinem Bruder, der auf dem anderen Gipfel wohnt. Er ging. Der Bruder war der Südwind und der sagte ihm: Du musst zu meiner Schwester gehen. Er ging. Diese war die Furia, Nordwind. Sobald er zu ihr gesprochen hatte, antwortete sie ihm: Du brauchst dich um nichts zu kümmern, denn wir 3 bringen dich hin. Der Südwind nahm ihn auf den Rücken. Die Vorea ging voraus und ließ das Meer zufrieren. Sie gingen und kamen zu dem Schloss. Der Ponendi spaltete etwas Glas und der junge Bursche trat in die Kammer der jungen Frau ein. Sie versteckte sich. Als die junge Frau schlafen gegangen war, zwickte er sie. »Ah!« schrie jene. Jener kam aus seinem Versteck hervor und sprach zu ihr. »Mich brachten die Winde hierher.« »Möge es nicht geschehen, dass meine Schwestern dich essen«, sagte diese und versteckte ihn im Schranke. In der Früh sagte sie zu ihren Schwestern, »Wenn mein Gatte käme, was würdet ihr ihm tun? Würdet ihr ihn essen?« »Nein, wir würden ihn nicht essen, wir würden ihn halten wie einen Bruder.« Darauf veranlasste diese, dass er herauskam und sie sagte, »Seht, er ist hier.« Jene wunderten sich und sagten, »Aber wie bist du hierher gekommen?« »Mich brachten die Winde hierher.« So blieb er dort und Jahrhunderte waren vergangen und jener blieb immer ein junger Mann. Eines Tages sagte er, »Ich möchte meine Mutter und meinen Vater sehen.« »Aber die sind ja gestorben. Ich will trotzdem gehen.« Er brach auf und ging. Der Tod kam und führte ihn in Versuchung. Jene Mädchen gaben ihm ein starkes Pferd und sagten zu ihm, »Du siehst unterwegs Dinge. Du geh geradeaus und hilf niemandem und hüte dich, aus Gläsern zu trinken.« »Ja, ja«, sagte jener. Er geht und auf jenem Weg rief ihn bald einer von der einen Seite, bald einer von der anderen Seite. Denn die Hilferufenden waren in Gefahr, in den Abgrund zu stürzen. Dieser aber ging geradeaus. Er kam ans Ziel und das Dorf war von Gras überwachsen. Es war ein Erdbeben gewesen und dann waren Jahrhunderte vergangen. Er ging und sah, wo sein Haus gewesen war und fand ein Stück Boden mit trockenen Feigen. Er schaute ein bisschen um sich. »Genug«, sagte er, »wo war mein Haus?« Er machte kehrt. Ihm kam Durst und er ging zu einer Quelle, um Wasser zu trinken. Dort waren all jene Gläser aus schönem Kristall. Er nahm eines und bums! Der Tod schnitt ihm den Kopf ab. »Ii!« wieherte das Pferd, das von den Ohrenfahrten verzaubert war. Sie hörten es und die drei Schwestern kamen und hefteten ihm den Kopf wieder an. »Hast du gesehen, dass du nicht auf uns gehört hast?«, sagten sie ihm. Sie nahmen ihn und brachten ihn in das Schloss und freuten sich, und vielleicht leben sie noch.
Ist das nicht eine furchtbare, absurde Geschichte? Meine Fresse, ist der Junge ein Arschloch. Ich finde klasse, dass du das ohne Lachen und überhaupt durchgehalten hast.
Das ist mein Beruf, also ja, zumindest ein Teil meines Berufs.
Aber trotzdem, ich bin
beeindruckt. Und deswegen überlege ich manchmal, ja, ob ich nicht eine Ausbildung zur Radio- oder zur Hörbuchsprecherin machen soll.
Ich habe das im Comic habe ich die Geschichte korrigiert. Die beleben den nicht wieder im Comic. Das hat er nicht verdient. Der Typ ist ein Vergewaltiger, ein Entführer und er kriegt zwei Regeln mit auf dem Weg. Hilf niemand und trink aus seinem Glas. Dass er niemandem hilft, kriegt er wunderbar hin.
Aber aus einem fucking Glas zu trinken, ist ja zu dumm für, ne?
Ja, allein dafür, aber für die ganze Geschichte, dass sie den überhaupt aufnehmen, nachdem sie geflohen ist.
Naja, irgendwie ist es ja so, dass sie ihm, Edgy Badge, jetzt bleibst du für immer bei uns, du Vogel.
Ja, aber
sie tun ihm ja noch was Schlimmeres an, als er ihnen.
Also, aber am Ende hört sich das an wie ein Happy End. Also,
ja.
Es ist total schräge Geschichte, aber alles ist schräg dran. Ich meine, er fängt sie, indem er ihr Korikotta in den Schoß wirft und das nagelt sie an den Stuhl fest.
Aha.
Und sie kann nur gehen, wenn sie die Klamotten, ja gut, der Charme und so, aber trotzdem.
Ja. Teil 12. Abgelabert.
Also ja, mir hat es heute Spaß gemacht. Von mir aus können wir auch einfach mal Comics, also konkret Comics besprechen.
Interesse vorhanden.
Ja, das dachte ich mir. Du hast es ja schon mal eingeworfen und ich dachte, wir machen heute einfach mal eine Probebombe. Das klappt, indem wir einfach labern und ich fand, das hat sehr gut geklappt, oder finde. Also mir hat Spaß gemacht. Sehen wir mal von der technischen Seite ab, aber das lag an mir.
Definitiv, also können wir gerne nochmal...
Jo, dann... Mir fällt nichts mehr ein. Fällt dir noch was ein?
Ist ja auch schon genug Zeit, dass ich heute Abend mein Bad nehme.
Ja, wir haben auch eine Stunde später angefangen, als wir vorhatten.
Mhm.
Weil Technik und letztendlich haben wir das Problem auch gar nicht gelöst. Wir haben es einfach gemacht. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht allzu sehr. Das ist alles ein bisschen gefrickelt heute. Naja, gut. Ich wünsche noch einen schönen Abend.
Selber.
Ja, auch dem geneigten Publikum, was, wenn sich das noch nicht abgeneigt hat, heißt das. Das ist ein Wortwitz, ne? Abgeneigt,
ja.
Abgeneigte, verstehst du? Abgeneigtes, ne? Ja, Publikum. Und ja, ich bin heute irgendwie gut gelaunt. Ich weiß nicht, das könnte sein, dass sich das auf die Qualität des Podcasts negativ ausgewirkt hat. Wir werden sehen. Gut, wir werden hören. Gut, dann man hört sich, man sieht sich. Ich wünsche auch einen schönen Abend.
Jo, dann auch von mir schönen Abend.
Fröhliches Baden.
Danke.
Ich genau.
Ende Bonus. Die geliehenen Comics. Man könnte auch sagen, Post-Credit-Scene. Hat ja gar keinen Text.
Ja, überhaupt gar keinen Text.
Das ist mir zu anstrengend. Da muss ich ja gucken. Muss ich ja Bilder gucken.
Okay, soll ich mal einleiten?
Ja, leite mal ein.
Also, in einem Anfall von Größenwahn habe ich während des Podcasts gesagt, es wurde um meine Einschätzung zu Louis Trondheim gebeten. In Wirklichkeit hat der Kuba bei Twitter einfach nur geschrieben, sag mal, was du davon hältst. Und ich glaube, damit meinte er, schreib noch mal kurz was dazu. Jetzt nehme ich was Podcastisches dazu auf, weil...
Weil?
Ich es kann.
Ah.
Auf jeden Fall habe ich mir jetzt mehrere Comics von dem ausgeliehen und
stimmt.
Auch mehrere Anläufe gebraucht, um die zu lesen. Weil vor allem die, ich habe nicht die ganz zu...
Hast du nicht die einfach zugänglichen genommen?
Ja. So, es geht um Louis Trondheim und der ist, was wie der Name nicht vermuten lässt, Franzose. Künstlername. Er hat sich tatsächlich nach der Stadt Trondheim benannt.
Aha.
Und der hat im Laufe seiner Karriere sehr viele Comics produziert. Ich scroll mal an dir vorbei, damit du so ein Gefühl kriegst. Ich werde dir jetzt das Tablet vor die Nase halten und scrollen.
Oh,
ja.
Okay, und los. Ja, das ist so das eine oder andere.
Ist viel, ne?
Ja.
Ja.
Sag mal das erste und das letzte bis jetzt. Wann kam das erste raus?
Das erste kam 1997 raus. Das war Herr Hase.
Ha.
Herr Hases haarsträubende Abenteuer 1. Und das letzte bis jetzt, das war 2021. Die neuen Abenteuer von Herrn Hase. Teil 3.
Ja, dann?
Ja. Also ja. Hase scheint sich durch die Karriere zu ziehen.
Und vor mir liegt die Fliege. Ich kenne die Fliege auch irgendwoher.
Das ist von 1998. Also ich bin von den paar Comics, die ich mir ausgeliehen habe, sind tatsächlich zwei dann bei mir verblieben, also so vom Herzen her. Und eins habe ich mir tatsächlich gekauft. Das erste, was du gerade an hast, die Fliege, ist auch das ältere von 1998. Und das habe ich mir nicht gekauft. Das ist ganz witzig. Es zeigt halt den Alltag einer Fliege, obwohl so von Alltag möchte ich nicht reden. Da passieren fliegentechnisch unalltägliche Dinge zwischendurch. Es hat witzige Ideen, ist cool gezeichnet, aber ich finde das insgesamt eher unübersichtlich.
Es hat ein bisschen viele Panels pro Seite.
Ja, das finde ich auch noch okay, aber ich finde halt, das ist, es wirkt alles noch so ein bisschen roh. Obwohl, ich will ein Plakat von der Fliege. Einfach nur die Fliege vor dem gelben Hintergrund. So wie das Cover ist.
So mit ein bisschen Küche.
Ja, und erinnerst du dich noch, du kennst ja Max, ne?
Mhm.
Der hat doch mal einen Film gemacht, Zeichentrickfilm, der dem sehr nahe kommt.
Das weiß ich nicht,
ja.
Den hast du mir nicht gezeigt.
Ja, den zeige ich dir demnächst noch. Auf jeden Fall werde ich den auch verlinken. Und man sollte vielleicht auch die richtige Musik dazu hören, wie zum Beispiel Mambo. Dann geht es vielleicht leichter. Aber insgesamt ist das so ein Ding, wo ich dachte, nett, aber ich schaue es mir wahrscheinlich nicht nochmal an.
Ich glaube, es wäre cool, wenn man es so scheibchenweise kriegt. Also im Sinne von in Mini-Geschichten.
Ich glaube, so ist es auch erst irgendwie gewesen.
Und das liegt hier doch auf meinem Schoß.
Genau. Und das habe ich mir tatsächlich gekauft. Das ist heute angekommen. Aber was du auf dem Schoß hast, ist noch aus der Stadtbib. Habe ich noch nicht
so gesehen. Wo ist das? Ist das mit der Post gekommen?
Ja.
Deswegen war im Briefkasten nichts drin.
Es war nichts drin, weil ich schon rausgeholt habe, ja.
Ja, was war denn drin?
Ja, das Comic.
Nur das Comic.
Nur das Comic.
Okay. Approximate Continuum Comics heißt das Ding.
Das ist von 1999, also auch noch relativ.
Das ist ein komischer Vogel.
Ja.
Ein Adler?
Ja, ich glaube schon.
Oder sowas.
Ja, das ist so ein Comic, wo die Menschen Köpfe von Tieren haben. Menschenförmige Tiere, die in menschenförmigen Städten wohnen und Menschen Dinge machen.
Aber sie haben Tiere.
Ja, hat Mickey Maus hat auch einen Hund.
Ja?
Ja.
Okay.
Also warum nicht?
Du meinst jetzt aber nicht Goofy.
Nein, ich meine Pluto. Kennst Pluto nicht? Den orangen Hund von Mickey Maus?
Aber mir war irgendwie nie, dass das sein Haustier ist. Das
habe
ich irgendwie nicht.
Er hat, sein bester Freund ist ein Hund und er hat einen Hund. Damit ist, glaube ich, so die ganze...
Absurdität?
Ja.
Ja, deswegen, ja. Fass, was ich jetzt nicht aufmache.
Und ich finde,
da ist die Fliege ja wieder.
Ja. Ja, ja, das erzählt halt viel von ihm sich selbst. Das ist so, ich glaube, es ist so pseudo-autobiografisch von ihm selbst. Er ist der Adler. Also Trondheim erzählt von sich selbst. Aber ich glaube, es ist nicht wirklich autobiografisch. Das führt einen in die eine oder andere Falle. Man sollte diesem Comic nicht glauben. Ich weiß es nicht, aber es ist so ein Gefühl, was ich habe. Glaubt diesem Comic nicht. Aber man sollte Biografien sowieso niemals glauben. Vor allem Autobiografien nicht.
Das stimmt.
Auf jeden Fall habe ich das Comic zwei Anläufe gebraucht, mit mehreren Monaten dazwischen, weil der erinnert mich zu sehr an mich, die Figur.
Ich glaube, das ist auch immer der Punkt, an dem du an Filmen scheiterst.
Ja.
Sind die Leute zu sehr wie du?
Und das ist ja nicht das Schlimmste. Das Schlimme daran ist, dass ich den furchtbar anstrengend finde, den Typen. er ist quasi ich in erfolgreich.
Ah, oh, das ist natürlich wirklich...
Ein Bündel aus Selbstzweifeln, negativen Größenwahnsinn, ich bin für alles Schlechte in der Welt verantwortlich. Als würde man in eine Art Spiegel schauen. Aber ich mag es, das ist so episodenhaft erzählt. Also es ist keine richtige Geschichte, aber es ist sein Leben geht halt voran. Er findet eine Frau, die heiratet er heimlich und erzählt keinem davon.
Das ist seine Parallele, ja?
Nein, das nicht, aber er mag telefonieren nicht, er fällt es schwer, soziale Normen einzuhalten. Und gleichzeitig quält er sich damit immer so von wegen, was muss ich denn jetzt machen? Was wäre denn jetzt richtig? Nein, ich habe mich wieder vollkommen falsch verhalten. Auf jeden Fall ist es mir sehr nah. Aber jetzt, wo ich mich durchgearbeitet habe, mag ich es richtig. Ich mag den Zeichenstil. Ist so eine schöne Mischung aus minimalistisch und halt eben nicht minimalistisch. Keine Strichzeichnung, keine Schattierung, keine Farben. Ich mag die Erzählung, ja. Weißt du, für mich fühlt er sich so an. Wie kennst du diese Einserschüler, die nach jeder Klausierte gesagt haben, sie sind bestimmt durchgefallen und jedes Mal eine Eins bekommen haben?
Ja.
Genau so ein Typ ist das. Er erzählt dir ständig, was er schlecht ist und nichts kann und so.
Ja.
Und ist dabei tierisch erfolgreich.
Das habe ich nie gemacht.
Du warst ja auch nie diese Art von Einserschüler.
Nee, das stimmt. Nee. Aber.
Weißt du, jemand, der sich ständig damit quält, dass er sich strukturieren müsste und jetzt nicht noch ein Computerspiel spielen dürfte und. Ja. Ja, das war es eigentlich, glaube ich. Ich bin fertig, ich mag das, ich habe das gekauft. Punkt.
Sind wir fertig?
Ja, sind wir. Ich sag doch, das wird eine schnelle.
Wenn ihr das dringende Bedürfnis habt, uns zu loben, euch auszukotzen, uns Hassmails zu schreiben,
ja!
Könnt ihr uns einen Kommentar da lassen, auch unter uns auf unserer Webseite, das Kontaktformular benutzen oder uns direkt eine E-Mail schreiben an info@rodcast.de und bei iTunes kann man, glaube ich, auch noch kommentieren.
Yay, wir sind nämlich bei iTunes.
Wir sind multimedial.
Yeah.
Wir sind voll modern.
Yeah.
Wir sind
Rödcast.
Rödcast?
Rödcast.
Das Vogelgezwitscher wurde aufgezeichnet von Klangbild und runtergeladen haben wir es bei freesound.org. Ein Link zu seinem Freesound-Account, also dem vom Klangbild. A link to the Freesound account von Klangbild ist in der Show Notes.